Ja, hi, ich bin Miriam Block. Ich bin Mitglied in der Hamburgischen Bürgerschaft, arbeite da als Fachsprecherin zuständig für Wissenschaft und Hochschule für die Grüne Fraktion und mache außerdem viel parlamentarische Beobachtung. Und ich glaube, das ist ja auch eines der Themen, über die wir gleich ins Gespräch kommen, wo ich dann ein bisschen mehr darüber erzählen kann.
Genau. Du warst am Freitag als parlamentarische Beobachterin beim 7. Deichmarsch in Hamburg. Was war deine Aufgabe da?
Parlamentarische Beobachtung leitet sich daraus ab, dass ich mir das Handeln der Polizei anschaue, also das Exekutivhandeln und auch das Demogeschehen mir anschaue. Und dass dann einerseits währenddessen auf, also nicht immer, aber manchmal auf Twitter sozusagen einen Bericht entweder währenddessen oder nachträglich öffentlich mache und teilweise dann auch an unsere innenpolitische Sprecherin zur politischen Nachbereitung gebe. Das ist dann eher sowas, was in der Regierungsfraktion meistens eher im Hintergrund passiert. Wenn Oppositionsabgeordnete von den Linken parlamentarische Beobachtung machen, dann schreiben die zum Beispiel auch häufiger kleine schriftliche Anfragen, um dann, und wenn es zu großen Auseinandersetzungen gekommen ist, dann gibt es da teilweise auch Sitzungen im Innenausschuss zu.
Du bist ja von der Orga des Deichmarsches eingeladen worden oder angesprochen worden. Bist du Partei?
Naja, also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, ich entscheide aus meistens innenpolitischen oder sozusagen bewegungspolitischen Aspekten, wo ich parlamentarische Beobachtung mache, ob ich Zeit habe und ob es mir sozusagen, ob ich damit politisch arbeiten möchte. Ich achte nicht darauf, ob ich die Meinung der Demo als solches teile, in dem Sinne, dass ich zum Beispiel auch, als es um Infektionsschutz auf Demos ging, habe ich mir zum Beispiel auch, als die Corona-Leugner in den Hamburg-Demos gemacht haben, war ich da auch parlamentarische Beobachtung. Genau, deshalb ist es nicht so, dass wenn ich irgendwo parlamentarisch beobachte, das automatisch heißt, dass ich die Meinung der Demo teile. Es ist aber schon so, und das finde ich auch wichtig in diesem Kontext zu sagen, dass ich natürlich Meinung habe. Und das ist, daran hat sich auch ein bisschen öffentliche Diskussion ja entzürnt, dass ich auf Twitter ein grünes Parteimitglied dafür kritisiert habe, dass sie unsere Beschlusslage, die wir auch in Satzungsrang mit 2/3 beschlossen haben im Frauenstatut, dass Frau ist, wer sich als Frau selbst definiert, also Transfrauen Frauen sind. Das ist eine Beschlusslage, an der ich auch selber damals mitgearbeitet habe, die mir sehr wichtig ist. Und ja, ich habe ja auf Twitter eben geantwortet, vielleicht bist du dann nicht in der richtigen Partei, und wurde dafür sehr kritisiert. Und das hing sozusagen in einem zeitlichen ähnlichen Abstand ab, dass, glaube ich, sozusagen sowohl die politische Person, die ich bin, mit meiner Meinung im Internet präsent war, als auch natürlich die parlamentarische Beobachtung, die ich gemacht habe.
Du warst, wie gesagt, beim 7. Deichmarsch hier in Hamburg. Bisher sind alle Deichmarches völlig friedlich abgelaufen. Dieses Mal ist es nicht friedlich gewesen. Es ist zu einem Polizeieinsatz gekommen. Was hattest du im Vorfeld die Diskussion, die es um den Deichmarsch gegeben hatte, verfolgt? Wusstest du, weshalb das eine kritische Veranstaltung werden konnte?
Ja, also ich bin kurz vorher allerdings erst darauf aufmerksam geworden. Wir haben bei uns Grünen so Landesarbeitsgemeinschaften und ich bin da sozusagen vernetzt, einmal queer, politisch und feministisch. Und ab darüber sozusagen wurde darauf aufmerksam gemacht, weil ich kam jetzt relativ neu aus dem Urlaub zurück, war auch länger nicht auf Social Media, dass es diese Diskussion darum gibt und dass auch Cornelia Kost und Tessa Ganserer massiv angegangen wurden im Internet und diskriminiert wurden. Und habe in dem Zuge dann auch, das war das, was ich eingangs meinte, wonach ich entscheide, wo ich hingehe, wenn es sozusagen weil ich einfach nicht die Kapazitäten habe, auf jeder einzelnen Demo zu sein, dass sozusagen in dem Fall ich dann auch angefragt wurde, ob ich beobachten kann, weil es darum ging, einen Bericht auch darum zu haben, was passiert ist, sozusagen von wo welche Provokation ausging, dass da eben nicht nur die beiden Parteien in dem Fall, also Parteien im Sinne von DemoakteurInnen, die da miteinander interagieren, also die Personen, die da transfeindliche Positionen hochgehalten haben und der Deichmarsch, also die die Demo-Orga und die Leute, die da beim Dijkmarsch ansonsten mitgelaufen sind, dass die nicht nur miteinander präsent sind, sondern Öffentlichkeit eben im Sinne von mir als parlamentarischer Beobachterin, aber auch andere Kolleginnen von mir waren da. Und es, sozusagen diese Öffentlichkeitsrolle könnten natürlich auch JournalistInnen einnehmen. Und das passiert zum Beispiel im Klimabereich oder so, passiert das auch, dass da ist die Rolle von parlamentarischer Beobachtung und JournalistInnen, wo es um beobachten, was passiert und berichten, was, also wenn man einfach vor Ort ist und ein Foto davon macht und das twittert zum Beispiel, sehr ähnlich. Aber er unterscheidet sich dann eben in der Nachbereitung, wo dann JournalistInnen einen Artikel schreiben und ich als Parlamentarierin, so ich denn Kritik am Polizeieinsatz habe oder ein Verständnis nachfrage und die nicht vor Ort klären kann, denn ein Teil der Nachfragen lässt sich natürlich auch vor Ort klären, dann einfach im Hintergrund nachbereite.
Genau, du warst nicht alleine. Carola Enslin von der Linksfraktion in der Bürgerschaft und Farid Müller von den Grünen waren auch mit dabei. Insofern war ja ein ganzes Team von euch unterwegs, obwohl ihr nicht als Team arbeitet.
In dem Fall haben wir das jetzt nicht gemacht, wobei wir uns schon einmal am Anfang sozusagen alle aufgeteilt haben. Und irgendwie, Farid war, glaube ich, am Anfang eher weiter vorne und Carola war zwischendurch auch, und das war auch gut, dass wir mehrere waren. Wir haben uns da jetzt nicht so, weil das auch sehr spontan war, nicht so groß organisiert, aber wenn ich, also zum Beispiel letztes Jahr bei Ende Gelände waren wir eine größere Gruppe, die sich dann auch aufgeteilt hat, dass, weil es wäre ja blöd, wenn alle an einem Ort sind und an einem anderen Ort was passiert. Und weiß nicht sozusagen, ob wie genau wir jetzt reingehen, was alles passiert ist, aber ich war zum Beispiel zu einem gewissen Zeitpunkt an einer, also ich kriegte sozusagen mit, dass weiter vorne eine Person ein Schild hochhielt mit einer transfeindlichen Parole und wurde darum gebeten, ob ich da sozusagen einfach bevor es irgendwie eine Eskalation gibt, da einmal zuschauen kann. Und auf dem Weg dahin kriegte ich mit, dass sozusagen woanders Leute vom Demorand angegriffen wurden, was so Betrunkene waren, die am Steindamm in die Demo irgendwie reingingen und Leute angrapschten. Und von da sozusagen auf dem Rückweg zum Transblock kriegte ich mit, dass da sozusagen gerade eine Unruhe entsteht, habe dann hinterher berichtet bekommen, dass zu dem Zeitpunkt so ein, zwei Handvoll Leute in den Transblock hineingegangen sind mit transfeindlichen Parolen. Selber gesehen habe ich das Ganze ab dem Moment, als die vor dem Transblock waren und dieser einen Abstand hergestellt hatte, um auch sozusagen deutlich zu machen, dass da keine Interaktion zwischen stattfindet, ausgehend vom Transblock. Und ab da an sozusagen habe ich meine Aufmerksamkeit eigentlich auf den Umgang der Polizei mit denen, die sozusagen in die Demo hineingekommen waren, mir angeschaut. Vielleicht ist noch wichtig, davor zu sagen, weil da gab es auch einige auch Kritik an meinem Bericht sozusagen zu, weil ich das nicht so genau gesagt hatte. Es gab den Wunsch von einzelnen DemoteilnehmerInnen, dass diese Transparente rausgenommen werden. Ich hatte mich im Vorwege bei der Polizei informiert darüber, ob sie das tun werden oder nicht. Und die hatten mir Auskunft gegeben in der Art, dass sie nach ihrem rechtlichen Stand das nicht dürfen, weil eine Versammlung, auch wenn sie einen anderen Inhalt hat, immer auch Raum geben muss währenddessen für die gegenteilige Meinung. Und sie so eingreifen würden, wenn es zu großen Störungen des Demozuges kommt. Also wenn sozusagen die Demo als solches an dem Ausüben ihrer Versammlungsfreiheit gehindert wird. Und genau, das war dann auch so mein Stand. Das habe ich dann auf Nachfrage auch Leuten erklärt, die mich angesprochen haben und gefragt. Also mich wurde vor allem gefragt, was ich überhaupt mache, aber auch vereinzelt vorher oder hinterher oder währenddessen gefragt, ob das nicht möglich wäre. Genau, und als die dann da standen und ihre Transparente hochgehalten haben, gab es verbale Auseinandersetzungen und dann, genau, der Transblock, der ja sozusagen mit Abstand war, die hatten sich alle in so einer Art Sit-in, Lie-in hingelegt auf die Straße, eben auch nochmal Haben sie auch öffentlich gesagt, so um diesen Abstand deutlich zu machen, dass von ihnen keine Provokation ausgeht, und sehr wohl aber dagegen diese inhaltliche Position zu protestieren. Und gleichzeitig kriegt er natürlich der vordere Demozug das dann auch mit. Und von da kamen dann Leute zurück, die sich dann da auch immer mehr drumherum stellten und Turfs Go Home gerufen haben. Und es gab einen kleinen Moment, wo eine Person vom Rand auch versucht hat, eine Fahne wegzunehmen von den Personen, die da sozusagen in die Demo reingegangen sind. Und das war dann der Moment, an dem die Polizei die umstellt hat und aus der Demo heraus begleitet hat. Und dann waren die draußen und dann hatte ich eine Weile später, der Demozug ging dann wieder weiter und ich habe dann nochmal nachgefragt, was da jetzt der Stand ist und was da passiert. Und da wurde ich darüber informiert, dass die jetzt eine Spontankundgebung anmelden und sind dann, also du hattest ja eben schon meine Kollegin von den Linken, Carola Enzlin, angesprochen, als die sich dann auf den Rückweg gemacht hatte, sozusagen während der Abschlusskundgebung, ist sie da nochmal vorbeigelaufen und hat nochmal sozusagen berichtet, dass die da auch noch standen. Das heißt, die Polizei hat sozusagen quasi die beiden Gruppen auseinander getrennt. Genau, das ist so das, was ich beobachtet habe. Und aus anderem Kontext hatte ich sozusagen auch mitbekommen, darum war ich da auch sozusagen interessiert daran, wie dann auch die Polizei vor Ort entscheidet, wo sie interagiert und wo nicht. Weil bei der Demo im Januar gegen Corona-Leugnung es auch Versuche gab von Corona-Leugnern selber, die in die Demo hineinzugehen und da die Demoleitung zusammen mit der Polizei durchaus auch die von der Versammlung ausgeschlossen hat. Und jetzt sozusagen weg von der Beobachtung wird es politisch, würde ich sagen, müssen wir intern diskutieren oder nachfragen und schauen, wie diese Unterscheidung zustande kommt und ob jetzt das Beispiel von ja auch nicht nur Hamburg, dass es da eben zu diesen Auseinandersetzungen aus der Demo kommt, dann auch dazu führt, dass im polizeilichen Handeln auch davon ausgegangen wird, dass das ähnlich konfrontativ ist, wie zum Beispiel, was ich eben aus dem Januar berichtet hatte.
Die Zuspitzungen kamen ja vor allen Dingen von zwei Gruppen auf Twitter, Women's Declaration International und dem Let's Reloaded aus Berlin. Die haben ja dann zum Teil halbstündlich und viertelstündlich getwittert. Sagt dir das irgendwas? Kennst du diese Gruppen? Wie schätzt du sie ein?
Wenig kenne ich sie. Kennen sie ehrlicherweise diese konkreten Gruppen, weiß nicht, ein, zwei Tage vor dem Dykemarsch, weil über die Auseinandersetzung um den Dykemarsch, also wo ich auch am Anfang meinte, ich wurde da drauf aufmerksam gemacht, dadurch habe ich überhaupt erst diese Akteure erlebt. Und ich muss auch sagen, dass, mir war schon auf jeden Fall bewusst, dass es eine Organisierung gibt, offline wie online, aber das Ausmaß, wie zumindest, also ich weiß es nicht, vielleicht kannst du das eher sagen, subjektiv hat es zugenommen. Also ich sage das so vorsichtig, weil es kann natürlich auch sein, dass ich vorher einfach das nicht genug wahrgenommen habe. Aber ja, mein Eindruck ist, dass die Angriffe gerade sehr zunehmen. Also die Angriffe auf Transpersonen meine ich jetzt. Und das, was sich da unter den Tweets von mir zu dem Thema entlädt, unfassbar widerliche Kommentare sind, mit Deadnaming und also jetzt mal abseits von der Diskussion, was parlamentarische Beobachtung ist, einfach sozusagen inhaltlich irgendwie viele sich offensichtlich berufen gefühlt haben, nochmal drunter zu schreiben, was ihre transfeindliche Position ist und mir vorzuwerfen, dass ich das Patriarchat stützen würde und solche Geschichten. Das ist so jetzt so ein sehr subjektiver Eindruck von, was da so für Leute unterwegs sind. Genau, und ansonsten habe ich für mich vor, mich da jetzt noch näher mit zu beschäftigen. Ich habe schon seit längerem zwei, drei ganz gute, wurden mir empfohlen als ganz gute Artikel auf meiner Leseliste, die ich aber noch nicht gelesen habe, nämlich darüber, wie diese Transfeindlichkeit zusammenhängen, auch mit rechten Bewegungen und anderen Zusammenhängen. Das habe ich aber noch nicht gelesen. Also sozusagen von daher, ich bin so ein bisschen dabei, mich einzuarbeiten. Und ja.
Die Personen mit transfeindlichem Hintergrund, die in den Dijkmarsch gegangen sind, wie würdest du deren Verhalten werten? Ging es dir aus deiner Wahrnehmung heraus darum, dass sie eine Meinung äußern wollten, oder wertest du das als Angriff auf den Dijkmarsch?
Meiner Wahrnehmung nach gab es zweierlei. Es gab so drei oder so, die verteilt über die Demo das als ihre Meinung versucht haben zu kennzeichnen. Und da hat auch sozusagen die Demo als solches ja nicht drauf reagiert. Und es gab die Provokation. Aus meiner Sicht ist sozusagen dieses organisierte in den Transblock hineingehen eine dezidierte politische Provokation und ja auch ehrlicherweise eine unklare Gefährdungslage. Also ich habe mich damit im Zuge von 8. März-Streik-Demos vor längerem mal beschäftigt, auch mit dem Verein NB Galactic Transtastic zusammen, wo wir so über Sicherheit von Transpersonen auf Demos gesprochen haben, was mich sehr bewegt und besorgt hat, dass der sozusagen der politische Ausdruck als solches ja durch die, wir haben ja jetzt gerade beim CSD über Gewalt auf queere Personen gesprochen, dass das eben nicht sicher ist zu demonstrieren, was ein ziemliches Problem in unserer Demokratie ist. Was auch einer meiner Beweggründe war, eben diesem Wunsch sehr schnell nachzukommen, zu sagen, wenn Transpersonen ihre Meinung kundtun wollen und sich bei diesem Ausdruck gefährdet fühlen, dann bin ich sehr gerne als Parlamentarierin dabei und schaue, ob das so ist oder wenn es eintritt, sozusagen berichte darüber. Insofern kann ich diese Reaktion, sich bedroht zu fühlen, nachvollziehen. Und was jetzt sozusagen vielleicht auch deine Frage war, diskriminierende Positionen, gerade da, wo sie strafrechtlich werden, sind dann keine Meinung. Und da hängt das, glaube ich, ein bisschen von der konkreten Äußerung ab. Und da kenne ich mich leider noch nicht so gut aus und werde mich jetzt im Zuge der ganzen Kommentare unter meinen Tweets weiter mit auseinandersetzen, welche davon sozusagen, wenn sie gemeldet werden, verschwinden und welche davon relevant sind, zur Anzeige zu bringen und welche als Meinung zählen. Da, genau.
Ja, das wäre tatsächlich meine Frage. Ich weiß nicht, inwieweit du solche Reaktionen, wie du sie jetzt erlebt hast, auf Twitter schon erlebt hast in deiner politischen Laufbahn. Wie bewertest du die Reaktionen, die es gegeben hat auf deinen Einsatz als parlamentarische Beobachterin?
Ich habe ja erstmal auf Twitter überhaupt nur darüber berichtet, was ich beobachtet habe, und bin davon verschiedentlich kritisiert worden, eben einerseits darauf hingewiesen worden, dass ich nicht erwähnt habe, dass diese transfeindlichen Positionen eben nicht überall von der Polizei aus der Demo rausgenommen wurden, wo ich ja vorhin auch schon was zu gesagt hatte, und andererseits eben dafür den Vorwurf bekommen, dass ich das instrumentalisieren würde. Und als hätte ich irgendwas damit zu tun gehabt, dass die Polizei da interveniert hat. Das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, den ich noch gar nicht erzählt habe. Also zwischen mir und der Polizei hat in diesem ganzen Zeitraum gar nicht Kommunikation stattgefunden. Ich habe mit der Polizei einmal gesprochen, ganz am Anfang, um mich vorzustellen, dass sie wissen, dass ich da bin. Und sie eben verschiedene Sachen gefragt, so was kann denn hier passieren? Und die hatten ja auch im Vorfeld diese Diskussion mitbekommen, um zu wissen, wie sie potenziell darauf reagieren, dass ich einfach darauf vorbereitet bin. Und andererseits, dann nach diesem Vorfall, haben wir uns kurz ausgetauscht, wie wir den jeweils wahrgenommen haben. Aber also, es ist überhaupt nicht, ich glaube, das hatten einige Leute auch so den Eindruck, ich wäre da irgendwie daran beteiligt gewesen, dass das passiert ist. Das ist nicht so. Das ist auch nicht meine Rolle an der Stelle. Also das ist eben eher dieses Beobachten und Nachbereiten. Nichtsdestotrotz ist ja auch klar, dass ich eine Meinung zu diesem Thema habe, beziehungsweise mich gegen diese Diskriminierung von, in dem Fall vor allem Tessa, die sich dann eben im Internet abgespielt hat, da kamen wir ja inhaltlich gerade her, sehr zurückweise. Und bei Twitter ist es so, dass wenn mir jemand folgt, Und ich retweete jemanden, zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Transperson, die über die Diskriminierungserfahrung im Zuge des Transitionsprozesses berichtet und ich möchte, dass meine FollowerInnen darüber mehr lernen. Wenn ich dann FollowerInnen habe, die transfeindlich sind und das lesen, dann würde alleine der Vorgang, dass ich das retweete, dazu führen, dass diese Person diesem Hass ausgesetzt ist, weil die ja dann durch mich vielleicht, also ne, natürlich nicht nur durch mich, aber durch meinen Retweet natürlich immerhin meine FollowerInnen darauf aufmerksam werden würde, dass das passiert. Und das ist das, wo ich finde, dass ich eine Verantwortung für meinen eigenen Twitter-Kanal habe, weil ich bin sehr gerne bereit, vieles zu diskutieren. Was ich nicht diskutiere, ist Diskriminierung. Und dann fange ich jetzt eben sehr genau an, wenn Leute mir folgen, drauf zu schauen, ob da Deadnaming zum Beispiel von Tessa stattfindet. Und das ist eben im großen Stil passiert. Und auch es wirkt auf mich auch so, als ob da Leute richtig Spaß dran haben. Also so viele das irgendwie dann auch nochmal schreiben müssen und nochmal schreiben müssen. Es kam in dem Zuge auch zu einem Missverständnis. Ich bin sehr froh, dass wir das aufklären konnten. Aber eine Person, die eigentlich sozusagen sehr unterstützend ist und auch selber transfeindliche Positionen im Internet kritisiert und widerlegt, hat in dem Zuge den Hashtag benutzt, den die auch benutzen. Und für mich ist das halt auch schon ein Problem. Ich hatte aber auch nicht so schnell erfasst, was die Person sonst so für Inhalte vertritt. Also vielleicht von daher einmal der Hinweis, ist sicherlich nett gemeint, so auf dem Hashtag was anderes zu schreiben oder darauf aufmerksam zu machen, aber man macht natürlich selber dann auch nochmal das Deadnaming mit und deshalb finde ich, kann man den nicht verwenden. Und ja, ich blocke jetzt eben all die Personen, die sowas tun. Das erspart natürlich Tessa, die ich leider markiert habe, in dem Tweet nicht davon, diese Kommentare auch wahrzunehmen. Das tut mir auch sehr leid, das ist auch so ein Learning, was ich daraus nochmal habe, was mich so ein bisschen ratlos zurücklässt, dass der Hass so groß ist, dass sozusagen ich echt überlege, also nochmal genau überlegen werde, wann ich tagge und wann ich sozusagen nur den Namen schreibe, weil, also ich habe ja gar nicht viel abgekriegt, sondern mich beschäftigt einfach sehr, ja, also weiß nicht, werde mich da auch nochmal bei ihr zu melden, aber dass sie das sozusagen auch alles lesen muss. Oder in der Theorie lesen kann, weil es auf ihrem Kanal ist und man dem natürlich nicht aus dem Weg gehen kann. Das muss irgendwie, da müssen wir echt besser werden im Internet insgesamt, dass diese Diskriminierung schneller wegkommen und dass sie überhaupt weniger werden und aufhören.
Der Dyke March hatte ja im Vorfeld Tessa eingeladen zu reden und hat damit ja auch ein Stück weit eine politische Positionierung vorgenommen. Es ist ja so ein bisschen die offene Frage dieses Dyke Marches. War Tessa nun da und hat sie gesprochen?
Nee. Soweit ich weiß, war Tessa krank. Aber also das ändert ja nichts daran, dass es einen Transblock gab und Transpersonen präsent waren. Es wurde vom Lautsprecherwagen auch nach diesem Vorfall nochmal: Transrechte sind Menschenrechte, Lesbenrechte sind Menschenrechte und Frauenrechte sind Menschenrechte runtergerufen, um nochmal, so vermute ich, diesen Dreiklang deutlich zu machen.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, zum Dyke-Marsch zu gehen. Das war ganz wichtig und vielen Dank für dieses Interview.
Sehr, sehr gerne. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder so habt, könnt ihr mir auch gerne irgendwie auf Twitter oder Instagram oder so schreiben.